Ja, Serie Nachfolge. Heute heisst so ein bisschen der Übertitel über dieser Serie Zeichen und Wunder. Und vielleicht können wir uns ein bisschen wundern heute noch, was da alles damit gemeint ist oder wie die Bibel das so denkt in unserem Leben. Nachfolge ist ja eigentlich eine Einladung von Jesus, dass Jesus sagt, hey, folg mir nach, lern von mir. Es ist die Einladung, dass wir selber sagen, hey, wir wollen Jesus ähnlich werden in unserem Leben. Wir wollen wirklich von ihm lernen, mit Jesus unterwegs sein und wir wollen uns verändern lassen, unserem inneren Menschen durch den Heiligen Geist erneuern lassen. Das ist so die Einladung von Nachfolge. Aber es geht nicht nur um unseren Lifestyle oder um unseren inneren Mensch, sondern in der Nachfolge geht es auch ums Leben im Reich von Gott. Das haben wir miteinander schon ein bisschen angeschaut und das werden wir heute noch genauer anschauen. Die Bibel sagt nämlich, wir haben Anteil am Reich von Gott als Nachfolger und wir haben Anteil an der Herrlichkeit von Gott. 1. Thessalonicher 2, Vers 12, da steht, wir haben euch ermahnt und ermutigt mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Das ist der eine Aspekt, wirklich ein Leben zu führen, wo Gott ehrt. Und der zweite Aspekt heißt: er ist es ja, der euch dazu beruft, an seinem Reich und seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Mit anderen Worten, du bist berufen, am Reich von Gott Anteil zu haben, an der Herrlichkeit von Gott Anteil zu haben. Und ich weiss nicht, was du dir jetzt genau darunter vorstellen tust. Ich habe Anteil am Reich von Gott, ich habe Anteil an der Herrlichkeit von Gott. Was ist das gemeint? Wie zeigt sich Gottes Herrlichkeit in meinem Leben? Durch was zeichnet sich jetzt das Reich von Gott aus? Und wir sind schon ein bisschen in dem Thema hinein und heute geht es um ein weiteres Thema, nämlich das Thema von Zeichen und Wunder. Und zum ein bisschen schauen, wie das Ganze gekommen ist oder wie das gemeint ist, gehen wir mal zurück an den Moment, wo Jesus sich taufen lassen hat. Also Jesus hat sich taufen lassen und nachdem er sich taufen lassen hat, steht, er ist erfüllt mit der Kraft vom Heiligen Geist gewesen, er ist in einer Zeit in der Wüste gewesen und er ist zurückgekommen auf Galiläa und bald hat man überall, steht in der Bibel, von ihm geredet, das ist ein Thema geworden. Es steht, er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. Also da ist viel Autorität im Leben von Jesus gewesen. Die Leute haben ihn geachtet, wenn er etwas gesagt hat, hat man zugelassen. Es sind also die Stimmen gewesen, die gesagt haben, hey, so wie er redet nicht einfach ein Mensch von sich aus. Also hochgeachtet ist Jesus da gewesen. Und dann steht, er ist auf Nazareth gekommen, dort, wo er aufgewachsen ist. Und wie am Sabbat, so wie er sich's gewohnt ist. Und ich habe einfach gedacht, das ist cool, oder? Das ist mal eine Grundlage im Leben von Jesus, so ist er aufgewachsen. Die gewohnt, am Sabbat gang ich in die Synagoge. So wie eigentlich das sollte eine Gewohnheit sein, wenn wir Jesus nachfolgen, sagen, es ist das Normalste von der Welt, am Sonntag sind wir in der Kirche. Das gehört einfach dazu. Das ist eine Gewohnheit, oder? Und wir müssen vielleicht auch mal überlegen, vor allem ein bisschen die, die solche Gelegenheitsbesucher sind am Sonntag, oder? Wenn wir uns das nicht so gewohnt machen. Wenn wir schon Jesus nachfolgen und wir sehen, er hat so eine eindeutige Gewohnheit gehabt, wie er sich gewöhnt war, ist er in die Synagoge gegangen und da können wir sagen, es wird wir auch so. Wie wir es gewöhnt sind, unseren Kind weitergeben. Kinder, die bei uns aufwachsen, ja, weil das sind immer Kinder gegangen, ich gehe auch, es dürfen gewohnt werden, oder? Okay. Dann ist er aufgestanden in der Synagoge und hat angefangen aus der Schrift vorlesen und man hat ein Buchrolle vom Jesaja übergeben und er muss dort lesen. Und dann steht in der Bibel, und das muss man eben genau lesen, und er hat angefangen in dem Buchrolle vom Jesaja etwas suchen. Also ist nicht zufällig gewesen, was er vorgelesen hat. Je nach Übersetzung steht dann auch, und er hat die und die Stelle gefunden. Um diese Stelle reden wir vom Jesaja Kapitel 61. Wo Jesus gesucht hat oder gefunden hat und aus dem eben dann vorgelesen hat. Also sind alle Leute dort gestanden oder gehockt, je nachdem. Und er hat das Buch, die Buchrolle vom Jesaja genommen und hat vorgelesen. Folgendes. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Das steht im Lukas Evangelium Kapitel 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Was Jesus da vorgelesen hat, ist eine Prophezeiung für den Messias. Buch Jesaja 700 Jahre vor Christus ist das festgehalten worden, oder Jesaja hat 700 Jahre vor Christus gelebt und hat wirklich vorher gesagt, der Messias, das wird einmal so sein, oder? Und dann steht Vers 20 und 21, Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Was ist jetzt? Dann begann er zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Wenn man sich das so vorstellt, was Jesus da geboten hat, oder? Also eigentlich hat er eine Bombe platzen lassen, in dem Moment. Er liest aus dem Buch Jesaja vor, die Vorhersage von Jesus, nicht von Jesus, sondern vom Messias. Und er sagt eigentlich, also einerseits, hey, ich bin der Messias. Also er bringt sich selber in Zusammenhang mit dieser Vorhersage vom Messias. Und was er auch noch macht, auf der anderen Seite, er redet von Zeichen und Wunder, von Befreiung, von Heilung, von Vergebung. Und tatsächlich lesen wir, wo Jesus dann angefangen hat zu wirken, ist es losgegangen, genau mit diesen Sachen. Er hat Menschen geheilt, da sind Blinde sehend worden, Gelähmte wieder gehen können, Kranke sind reihenweise gesund worden. Also so das Übernatürliche hat Jesus eigentlich wie angekündigt und gesagt, mit dem Messias kommt etwas Übernatürliches da in die Welt ein. Es ist eine Zeit von Heiligen, wo kranke Menschen dürfen gesund werden, wo Menschen dürfen befreit werden, wo belastet sind. Und er hat Wir lesen, dass er hat ja hunderte, vielleicht tausende von Menschen geheilt in dieser Zeit, wo Jesus umgewandert ist und predigt hat, befreit von finsteren Mächten, von Dämonen oder eben Leuten, die körperlich krank sind. Matthäus 4, Vers 23 steht, er heilte alle Arten von Krankheiten und Leiden. Bald wurde überall von ihm gesprochen, selbst in Syrien. Man brachte viele Kranke zu ihm, die große Qualen litten, besessene Menschen, die Anfälle bekamen und Gelähmte. Jesus heilte sie alle. Wenn man die ganze Geschichte von Jesus anschaut, da sind viele Wunder passiert. 3/4 übrigens von den Wundern, die Jesus gemacht hat, sind Krankenheilige gewesen. Also von das, was berichtet ist. Also das Kranke heilen hat einen grossen, grossen Stellenwert gehabt da für Jesus. Und es ist eigentlich eine Bestätigung gewesen, dass Jesus der Messias ist. Die Wunder, die passiert sind, die Wunder, die Jesus gemacht hat, ist eine Bestätigung gewesen für den Moment, wo er gesagt hat, jetzt hat sich das erfüllt. Kranke Menschen werden gesund werden, Blinde werden sehend werden. Und Jesus hat von sich selber gesagt, dass das übernatürliche Wirken von ihm ein Beweis für das ist, dass eben Kraft von Gott in ihm innen ist und durch ihn durch wirkt. Also die Wunder, die Jesus gemacht hat, sind eine Bestätigung gewesen, dass er der Messias ist. An dem hat man erkennen, er ist wirklich der Messias. Da gibt es die Geschichte in der Bibel, wo der Johannes der Täufer ist verhaftet worden. Und er war im Gefängnis gewesen. Und im Gefängnis hat er so einen Zweifelmoment gehabt, Johannes der Täufer. Ist der Jesus wirklich der Messias? Und er ist besucht worden im Gefängnis, ist das früher noch so gewesen. Also, da müssen Leute haben, die dich besuchen und dir Essen bringen. Und Johannes der Täufer hat ja auch Jünger gehabt, die mit ihm umgereist sind. Und die Jünger sind ihn besuchen. Und eines Tages sagt der Johannes, zu seinen Jüngern und sagt, hey, könnt ihr mal den Jesus fragen, ob er wirklich der Messias ist oder müssen wir auf einen anderen warten? Irgendwelche Zweifelmomente hat er gehabt. Also, die Jünger sind losgezogen gegangen und haben gesagt, hey, Jesus, wir kommen im Auftrag von Johannes. Er ist im Gefängnis und hat eine Frage, bist du wirklich der Messias? Und was hat Jesus zur Antwort gegeben auf das? Er hat gesagt, ja, logisch, ich versprich's. Er geht hin und sagt ihm, ich versprich's, ich bin's. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, schaut um. Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Sagt ihm das. Und er wird an dem erkennen, dass ich der Messias bin. Also Zeichen und Wunder sind elementar gewesen, dass Menschen Jesus als den Messias haben können erkennen. Das ist so wichtig gewesen. Und anhand von dem hat man gewusst, mal es stimmt, oder? Aber die Heiligen und die Wunder, die alle passiert sind, nicht nur eine Bestätigung gewesen, dass Jesus der Messias ist, sie sind einfach auch eine Bestätigung gewesen für das Reich von Gott. Also nicht nur auf die Person oder auf Jesus als Messias, man kann ihn an dem erkennen, sondern das Reich von Gott hat Heilige, es passieren Wunder, es passieren übernatürliche Sachen da drin. Wir sehen das, wo Jesus seine Jünger ausgesendet hat. Er hat ihnen einen Auftrag gegeben und gesagt, hey, geht raus und erzählt vom Reich von Gott. So einen ganz klaren Auftrag, den die Jünger hatten. Sie sind losgeschickt worden, an bestimmte Orte an und gesagt, erzählt vom Reich von Gott Und dann steht Matthäus 10, Vers 8, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige gesund und treibt Dämonen aus. Wir lesen eine andere Stelle, wo Jesus 70 Männer ausgeschickt hat, losgeschickt hat. Sind auch Jünger gewesen, nicht so aus dem engen Kreis von diesen 12 Jüngern, aber auch 70 Männer, die offensichtlich mit dem umgezogen sind. Und er schickt die 70 Männer auch los mit einem ganz ähnlichen Auftrag. Erzählt vom Reich von Gott und heilt kranke Menschen, treibt Dämonen aus. Was da nicht drin ist, ist das mit den Toten auferwecken. Aber es steht bei diesen 70 Jüngern, Lukas 10, Vers 9, heilt die Kranken, die dort sind, und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Wenn wir noch lesen, der Paulus hat ja auch sehr viele Heiligen erlebt. Und das hat zu tun mit dem, weil er das Verständnis hatte, dass Heilige einfach dazugehören. Wenn ich ein Repräsentant bin vom Reich von Gott, dann gehören Heilige da dazu. Also das Reich von Gott ist etwas, wo Heilige dazugehören. Im Römer 15 steht, er, und da ist Jesus gemeint, Jesus hat durch das gewirkt, was ich sagte und tat. Der Paulus erzählt das für sich. Also Jesus hat durch das gewirkt, was ich gesagt habe, aber auch durch das, was ich gemacht habe. Und da meint er nicht, ich habe mal das Nachkochen oder weiß ich nicht was, oder das Zelt fliegt, da war er Zeltmacher gewesen. Er redet von Wundern, die er gemacht hat. Also Jesus hat gewirkt durch das, was der Paulus gesagt hat, und hat gewirkt durch die Wunder, die der Paulus gemacht hat. Und tat es durch machtvolle Wunder und außergewöhnliche Dinge, steht da. Und durch die Kraft des Geistes Gottes. Also, Zeichen und Wunder sind ein Merkmal vom Reich von Gott. Zeichen und Wunder sind eine Bestätigung, dass das Reich von Gott da ist. Zeichen und Wunder gehören zum Reich von Gott. Das ist eine ganz klare Aussage, die da ist in der Bibel. Und ich möchte mit euch ein paar wichtige Fragen klären. Und jeder muss sich einfach auch ein bisschen Gedanken machen darüber. Wie sehe ich das, oder? Jetzt, heute Morgen heisst, Reich von Gott ist da, wir sind ein Teil von dem Reich von Gott und Zeichen und Wunder gehören dazu. Wie fest glaubst du daran, dass Zeichen und Wunder heute noch ein Bestandteil von Gottes Reich sind? Ganz ehrlich. Wie fest glaubst du das? Dass Zeichen und Wunder heute noch ein Bestandteil von Gottes Reich sind, das dazugehört? Dass es ein Merkmal ist vom Reich von Gott. Die zweite Frage. Wie fest glaubst du, dass du ein Repräsentant von dem Reich von Gott bist? Wie fest glaubst du, dass du ein Repräsentant von dem Reich von Gott bist? Und das gibt die dritte Frage. Wie fest glaubst du, dass Zeichen und Wunder Bestandteil von deinem Leben sind? Wie fest glaubst du wirklich, dass Zeichen und Wunder Bestandteil von deinem Leben sind? Vielleicht hast du jetzt innerlich so eine Skala aufgemacht. Ich bin so ein Skala-Mensch. Passiert bei mir relativ schnell. Skala von 1 bis 10, was glaube ich wirklich, oder? Wo stehe ich wirklich? Was ist wirklich meine Überzeugung? Also, wie fest denke ich, glaube ich, dass Zeichen und Wunder ein Bestandteil von meinem Leben sind? Ich kann schon mal schnell zurück überlegen und sagen, okay, wie viele Zeichen und Wunder habe ich erlebt? Gestern habe ich auch gelebt. Und vorgestern auch, die ganze letzte Woche, wie viele Zeichen und Wunder hat es gegeben? Das sind gute Fragen, oder? Markus 16, Vers 18 steht, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Ist das ein Bestandteil wirklich von unserem Leben? Das ist ja eine krasse Zusage, die da steht, oder? Also Heilige, Zeichen und Wunder, das gehört zu deinem Leben dazu. Haben wir Gläubige da? Und, vielleicht doch, nein, oder? Also, für alle Gläubigen jetzt unter uns. Zeichen und Wunder werden dich begleiten in deinem Leben. Das steht so. Zeichen und Wunder werden dich begleiten in deinem Leben. Folgende Zeichen und Wunder, real erfahrbar, im Alltag von einem Nachfolger. Kranken, die man die Hände auflegen, sie werden gesund werden. Unglaublich, was da steht. Und ich merke, da gibt es so ein Spannungsfeld von den Wundern. Ein riesiges Spannungsfeld von den Wunder. Also sie sind erstens begeisternd, aber das ist noch nicht Spannungsfeld. Spannungsfeld von den Wunder ist eigentlich das, dass Wunder passieren, aber nicht immer. Das ist es. Sie passieren Wunder. Da innen gibt es viele Leute, könnt ihr mal aufheben, wer hat alles schon ein Wunder erlebt? Also, wer von euch erlebt immer Wunder? Das ist ein riesiges Spannungsfeld, wo wir drin sind. Wunder sind einerseits ermutigend. Wir haben heute Morgen schon gebetet vor dem Gottesdienst und jemand schnell auf mich zu und gesagt, weißt du, wenn du mal so etwas erlebt hast, das powert einfach, oder? Und es drückt dich auch ab, wenn du es nicht erlebst. So ehrlich müssen wir sein, in dem Spannungsfeld sind wir drin, oder? Jesus hat gesagt, das Reich von Gott ist näher gekommen. Das heisst, es ist da, das Reich von Gott ist da, aber eben irgendwie gleich nicht ganz, oder? Noch nicht vollendet. Wir können es vielleicht so sagen. Das Reich von Gott ist da, aber es ist noch nicht vollendet. Was wir wissen, dass Gott sagt, ich werde mein Reich vollenden. Das wird passieren. Und jetzt sind wir da zwischen drinnen, oder? Es ist da, es passiert, aber nicht immer. Es ist nicht vollendet. In dem Spannungsfeld innen. So in einer Zwischenzeit. Aber was die Bibel ganz klar sagt, auch wenn wir in dieser Zwischenzeit innen leben, wo noch nicht die totale Heilung und Wiederherstellung einfach passiert. Die Offenbarung redet von dem, oder? In der Ewigkeit, da gibt's mal kein Leid, keine Schmerzen, gar nichts mehr. Das ist totale Wiederherstellung. Aber jetzt sind wir in dieser Zwischenzeit. Aber auch wenn wir in dieser Zwischenzeit in leben, sagt die Bibel klipp und klar, du hast jetzt schon Anteil an dem Reich von Gott, wo Zeichen und Wunder dazugehören. Anteil an dem Reich von Gott. Etwas vom kraftvollsten, was wir in der Bibel lesen, das ist die Ostergeschichte eigentlich. Das ist die Geschichte, wo Jesus an das Kreuz gegangen ist. Und dann steht, dass er an dem Kreuz Macht von der Finsternis besiegt hat. Kolosser 2, Vers 13 steht, ein triumphaler Sieg. Also nicht irgendwie einfach, er hätte mal ein bisschen an der Macht von der Finsternis das beipisst, sondern ein triumphaler Sieg. Ein triumphaler Sieg über die Macht von der Finsternis. Und dort, wo wir Wunder suchen, dort, wo wir Heilig suchen, dort ist Finsternis am Werk, versteht ihr? Und Heilige, Wiederherstellige, Befreiige, das ist das, wenn wir Anteil haben an dem Sieg von Jesus, wo er errungen hat an dem Kreuz, Golgatha vor 2000 Jahren. An dem begeisternden, kraftvollen Ostererlebnis. Wir haben Anteil an dem Sieg von Jesus über die Macht der Finsternis. Wir haben Anteil am Reich von Gott, wir haben Anteil an der Herrlichkeit von Gott. Das sind Zusagen in der Bibel, das sind Versprechen. Und darum hat Jesus gesagt, Johannes 14 hat Jesus gesagt, hey, und ihr werdet die gleichen Werke tun wie ich, vielleicht sogar noch größere Werke. Das kann man mit größer, da könnte man jetzt eine ganze Predigt drüber machen. Was meint Jesus vielleicht, wenn er sagt, die gleichen Werke wie ich oder vielleicht noch größere? Ich kann mir es nicht vorstellen, dass wir größere Wunder werden machen wie Jesus, aber vielleicht stellen wir vor, Millionen von Menschen rausgehen und Repräsentanten im Reich von Gott sind und für kranke Menschen beten, dann reden wir von Millionen von Menschen, die geheilt werden, die wiederhergestellt werden. Und das ist vielleicht gemeint mit grösserem Werk, wo Jesus gesagt hat. Aber Jesus hat gesagt, ihr werdet das Gleiche machen, wenn ich sogar noch grösser. Vielleicht sogar in einem grösseren Rahmen, in einem weiteren Rahmen das erleben, weil es wird weltweit sein. Das steckt vermutlich hinter dieser Aussage dahinter, so knapp gesagt. Wir werden sein Werk weiterführen, wir werden sein Reich weiterbauen und wir werden von Zeichen und Wunder begleitet werden. Die glauben. Ich kann mir jetzt vorstellen, du kämpfst jetzt mit zwei verschiedenen Gefühlen, oder? Der hat, oh, Les, begeisternd, oder? Und vielleicht so, ich komm wieder oben runter. Wir sind jetzt gleich da unter uns, wir müssen da nicht so einen Hype machen um etwas, was vielleicht gar nicht so gibt oder was ich gar nicht so erlebe. Und gleichzeitig wird so ein Hype beschrieben. So ein Höhepunkt im Leben von einem gläubigen Mensch ist, dass er immer wieder erlebt, dass Zeichen und Wunder passieren. Wir sind berufen, an seinem Reich und seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Und da gehören Zeichen und Wunder dazu. Und dann reden wir über den Glauben an das Übernatürliche, oder? Wie gross ist unser Glaube an das Übernatürliche? Jesus hat gesagt an einer Stelle, Markus 9, hat er gesagt, dem, der glaubt, ist alles möglich. Und das hat er gesagt in dieser Stelle im Zusammenhang mit Zeichen und Wunder. Also dem, der glaubt, ist alles möglich. Jesus ist in Nazareth aufgewachsen und in Nazareth selber hat er fast kein Wunder können tun, steht. Und es steht in der Bibel, er hätte das nicht können machen, weil Menschen dort einfach ihn als der Bub gesehen haben, der noch aufgewachsen ist, der Lehrling, der Zimmermann, einfach so, das ist doch jetzt einfach der Jesus, oder? Hat doch gesendelt mit unserem Kind oder was auch immer. Hat unseren Küchentisch bauen, aber der jetzt plötzlich, oder? Und sie haben sich das nicht können vorstellen. Und dann steht, wegen dem Unglauben an das Übernatürliche, wegen dem Unglauben an das Göttliche, hat Jesus in Nazareth die Wunder nicht können machen. Und wir reden jetzt über unseren Glauben an das Übernatürliche. Wie stark ist unser Glauben, dass Gott heute noch Wunder tut? In der Bibel gibt es ganz viele Geschichten von Menschen, die geheilt worden sind. Und es hat immer auch mit Glauben zu tun. Immer auch. Aber da gibt es zwei Geschichten, wo es um einen außerordentlichen Glauben geht. Also so einen sensationellen Glauben, wie die hatten. Sogar, dass Jesus das speziell erwähnt. Das ist jetzt außerordentlich, der Glaube, den sie hatten. Es steht bei einem von diesen Beispielen sogar, Jesus war erstaunt über den Glauben. Die schauen wir schnell an miteinander, die zwei Geschichten. Das eine war ein römischer Hauptmann. Er ist zu Jesus gegangen und hat gesagt, ich brauche deine Hilfe. Ich habe das gesehen, du heilst viele Menschen, ich habe einen Diener, der ist schwer krank. Der leidet daheim, im Bett, furchtbare Schmerzen, Lähmungen. Jesus, heil du den. So ist er zu Jesus gegangen, der römische Hauptmann. Römer sind der Besatzungsmacht und ja einfach nicht der Liebling der Juden, wenn man auch sehen, oder? Aber der römische Hauptmann hat die Geschichte gehört, ging davon aus, dass er wirklich angefangen hat, an Jesus zu glauben. Also er ist hingegangen und hat gesagt, Jesus, jetzt bitte heil meinen Diener. Gelähmt, Schmerzen im Bett, arme Kerl. Ich brauche einen, vielleicht sein Lieblingsdiener, ich weiß es nicht, oder? Also er geht zu Jesus und Jesus hat gedacht, okay, ich komme. Machen wir jetzt, oder? Und dann sagt der Römische Hauptmann, stopp, Jesus, also du musst eigentlich nicht kommen. Sag doch einfach ein Wort, dass mein Diener gesund wird. Sag einfach ein Wort, dass er gesund wird. Du musst verstehen, Jesus, ich selber bin ein Kommandant. Ich bin ein römischer Offizier. Ich habe Leute über mir, die geben mir Befehl. Und wenn ein Befehl kommt, dann mache ich das. Ich habe Leute unter mir. Wenn ich denen einen Befehl gebe, dann machen die das. Also die Diskussion, die ist in der Bibel wortwörtlich so beschrieben, oder? Sagt, wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu einem meiner Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Und dann, das ist die Antwort gewesen, die er gegeben hat, Jesus, wo Jesus hat mitkommen. Also gib einfach einen Befehl, sag einfach, mein Diener soll gesund werden. Und dem Matthäus 8, Vers 10, diese Antwort erstaunte Jesus. Mit so etwas hat er jetzt also gar nicht gerechnet. Und er sagte zu denen, die ihm folgten, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Dann können wir weiterlesen, steht, hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, du kannst nach Hause gehen, was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Jesus sagt, so ein Glauben habe ich noch bei keinem anderen gesehen. Bei keinem Jude. Stell dir mal vor, was da Jesus gesagt hat. Da sind sich vermutlich die Jünger recht komisch vorgekommen. Daneben. Sie haben sich vermutlich schon als die Supergläubigen betrachtet, oder? So nah mit Jesus unterwegs. Und Jesus sagt aber, so einen Glauben wie der hat, den habe ich also wirklich da noch nie gesehen. Auch nicht bei euch, gell? Wirklich nicht. Nie nicht. Bei keinem so einen Glauben. Was ist besonderer gewesen an dem Glauben? Was denkt ihr, was ist das Besondere gewesen an dem Glauben, wo der Hauptmann hatte? Er hat in dieser Person von Jesus etwas gesehen, was die meisten Juden damals oder alle Juden damals nicht gesehen haben. Er hat in Jesus eine göttliche Allmacht und Autorität gesehen, wie das die anderen nicht gesehen haben. Er hat in Jesus eine Autorität gesehen, dass er kann einfach sagen kann. Er muss nicht dort sein, er muss nicht die Hände auflegen. Er kann einfach sagen. Er hat so fest an die Autorität von Jesus geglaubt. Er hat die innere Überzeugung gehabt, dass Jesus die Autorität hat, Kranken zu heilen, egal wo, egal wenn. Jesus muss nicht im Raum stehen. Es genügt, wenn er an einer Krankheit befiehlt. Geh. Und das hat mich schon noch gechallenged, oder? jetzt wieder mit meinem Glauben? Oder mit deinem Glauben? Ich weiß nicht, wie es da ist. Was denken wir, wenn Jesus heute sagt, hey, geht hin, verkündet das Evangelium und heilt Kranke. Was denken wir? Wenn der Auftrag, der steht da im Raum, oder? Geht hin, verkündet das Evangelium und heilt Kranke. Haben wir den Glauben für das? Haben wir den Glauben für die Autorität von Jesus, dass er in seinem Namen einfach Menschen heilt? Zwei Beispiele war eine kananitische Frau. Matthäus 15 könnt ihr die Geschichte nachlesen. Sie ist zu Jesus gegangen und hat gerufen. Sie hat geschrien, steht in der Bibel. Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Ihre Tochter ist von Dämonen gequält und ihr geht es furchtbar und sie ist auch schlimm. Interessant einmal, beide haben nicht das Problem, eine Krankheit von sich selber gehabt, sondern sie haben eigentlich jemand anderen kennt, der krank war. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält, steht in der Bibel. Und Jesus, was macht er? Er ignoriert sie. Er ignoriert sie so lange und sie läuft schreiend hinterher. Und er ignoriert sie immer wieder. Und irgendwann sagen die Jünger, Jesus, jetzt hast du schon hunderte von Menschen geheilt. Kannst du nicht bitte, mach jetzt das Geschrei, das nervt von dieser Frau. Jetzt, wenn die jetzt einfach so nett wärst und wirst, komm, heil sie und dann können wir weitergehen und die arme Seele geht ruhig, oder? Das ist die Idee gewesen von den Jüngern. Und dann steht, ich lese das vor, Matthäus 15, 25 bis 28. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat, Herr, hilf mir. Jesus wehrte ab. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Jesus hat damit gesagt, ich bin eigentlich da für die Juden. Ich bin der Messias, ich bin die Erfüllung von der jüdischen Hoffnung für den Messias, die Erwartung von Matthias, ich bin der Messias, in erster Linie da für die Juden und du bist eine kananitische Frau, oder? Das ist eine ganz harte Aussage, die er da gemacht hat. Ich kann nicht das Brot, das die Juden warten, einfach nehmen und sozusagen dir vorwerfen. Das kann ich nicht. Und die Frau geht nicht auf. Und sagt, okay, das stimmt, Herr, erwidert sie. Aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Wisst ihr was? Sie hat gesagt, ich brauche gar kein ganzes Brot. Mir langt ein Brösmeli von dir, Jesus. Ein Brösmeli. Gib mir ein Brösmeli. Dass meine Tochter gesund werden kann. Ein Brösmeli langt mir. Da sagte Jesus zu ihrer Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Die Frau hatte eine tiefe Überzeugung gehabt, dass der Jesus gut ist. Sie hat eine tiefe Überzeugung gehabt, dass der Jesus göttlich ist, dass er übernatürlich ist und dass dem Jesus nichts unmöglich ist. Und es geht gar nicht darum, wie viel ich kann, ich will einfach etwas haben. Auch wenn es nur ein Brösmel ist, von dem ganzen Brot, wo Jesus gehört, das langt. Das Brösmel langt, dass meine Tochter gesund werden kann. Der Glaube hat sie gehabt. Dein Glaube ist groß, hat Jesus gesagt. Beide Personen, interessanterweise, der römische Hauptmann und die kananäische Frau, sind keine Juden gewesen. Sie sind nicht zum damaligen Volk von Gott gehört. Und es sind die zwei Geschichten in der Bibel, wo Jesus den Glauben von denen ganz explizit in einem außerordentlichen Mass erwähnen tut. Das ist speziell für unsere Ermutigung. Oder? Aber ich habe mich gefragt, woran liegt jetzt das, dass wir so weniger Übernatürliches erleben? Woran liegt jetzt das, dass wir so weniger Zeichen und Wunder erleben? Logisch, wir erleben Zeichen und Wunder. Ah, jeder hat da innen, fast jeder hat aufgehebt und sagt, ich habe auch schon das Wunder erlebt. Aber ganz ehrlich, da gibt es doch mehr. Wir können nicht sagen, Zeichen und Wunder sind ein Bestandteil von unserem Leben. Wir können sagen, wir haben es vielleicht schon mal erlebt. Aber nicht, das ist ein Bestandteil. Woran liegt das? Hat Gott nicht mehr die gleiche Kraft? Das wäre eine Variante. Haben wir zu wenig Autorität, dass wenn wir beten, da fehlt es uns an deren Autorität? Oder ist es Gott nicht mehr so wichtig? Ist Gott nicht mehr so wichtig, dass heute noch Zeichen und Wunder passieren, dass sie das Evangelium bestätigen? Oder, jetzt kommt das große Oder, glauben wir nicht mehr so wirklich daran, dass Gott die Kraft hat, Zeichen und Wunder zu tun? Fällt es da drin, dass wir nicht mehr die tiefe Glaube in uns haben. Und du musst die Frage jetzt nicht beantworten. Aber was ich glaube, was ich denke, ist, das Problem liegt nicht bei Gott. Wenn wir weniger erleben, das Problem liegt nicht bei Gott. Ich sage auch nicht, das Problem liegt bei uns. Aber ich merke, wenn ich mich mit dem Thema befasse, ich sage es nicht, das Einzige, was ich machen kann, ist, ich will meinen Glauben stärken. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Ich will mehr glauben. Ich muss wieder mehr an das glauben, wenn ich mehr erleben will. Ohne einen Druck auszuüben, ohne sagen, du hast nicht genug vorher oder weiss ich nicht was, aber einfach sagen, ich sehe das in dem Sinne, sage, hey, der Glaube, das ist das, was in meiner Hand liegt. Hat viel mit meinen Entscheidungen zu tun, mit dem, was ich mache. Manchmal merke ich, ich bete fest aus der Not raus und aus der Verzweiflung, aber ich bete wenig aus dem Glauben. Ich bete für jemanden. Und dann tue ich mich vorsichtig formulieren. Wie falls er ja nicht geheilt wird, wird ja nicht enttäuscht sein. Oder? Also, einfacher zu beten, dass Schmerzen weniger werden, wenn der Schmerz verschwindet. Wenn weniger werden, ist schon. Und wie können wir den Glauben haben, dass wirklich Zeichen und Wunder passieren? Wir können übernatürliche, den Glauben als übernatürliche wachsen. Das ist eine Frage, die wir uns stellen jetzt am Schluss von dieser Predigt. Der erste Punkt ist, lerne Jesus mehr zu vertrauen und nimm Jesus ernst. Nimm ihn ernst. Wenn damals geheißen hat, geht raus, erzählt vom Reich von Gott und heilt kranke Menschen. Wieso soll das heute anders sein? Wieso gehen wir heute noch raus und im besten Fall erzählen wir vom Reich von Gott? Mit jemandem, den ich geredet habe letzte Woche, ist es darum gegangen, ja, Zeichen und Wunder erleben. Und gesagt, vermutlich würden wir viel, viel mehr erleben, wenn wir auch für Menschen beten, die noch nicht gläubig sind. Aber ich sage meinem Nachbarn, wenn es ihm nicht gut geht und wenn er eine schwierige Operation vor sich hat, dann sage ich ihm, weißt du was, du, ich bete dann für dich. Wenn du genau die Operation kannst wissen, ich bete dann daheim. Wieso bete ich nicht? In dem Moment. Wisst ihr, was die ehrliche Antwort ist? Mir fehlt der Glaube. Das ist die ehrliche Antwort. Der Glaube und der Mut. Mach es lieber für mich im Kämmerli. In der Hoffnung, dass wenn ich frage, und wie ist gegangen die Operation, dann sagt er gut, ich habe betet. Es ist alles okay, gell? Die Jünger sind ausgesandt worden. Erzählen vom Reich von Gott und heilen kranke Menschen. Treiben Dämonen aus. Und stell dir mal vor, was Jesus denkt hat, wenn die Retter gekommen wären und gesagt, hey, Jesus, super gewesen, wir haben erzählt vom Reich von Gott, wir haben erzählt, du kommst jetzt dann vorbei und sie wollen sich zuhören und so weiter. Und dann sagt Jesus, ja, und wie ist es mit den Kranken? Und er betet für die Kranken. Und da haben wir es nicht gedacht. Aber wir haben vom Reich von Gott erzählt. Aber so wirklich für die Kranken, beten nicht. Mein grosses Vorbild, das ist der Petrus. Wo Jesus nicht mehr da war. Und das erste Mal wieder an dem Gelähmten vorbeigelaufen ist, wo schon viele Mal an dem Gelähmten vorbeigelaufen sind. Und Petrus in dem Moment dem Gelähmten einfach gesagt hat, hey, stand auf! Im Namen Jesus, stand auf! Versteht ihr? Petrus hat gewusst, wenn wir jetzt rausgehen und das Evangelium verkünden, dann gehören Zeichen und Wunder dazu. Es gehört dazu. Und er hat den Mut gehabt. Ich stelle mir vor, wir wären dort gerade unterwegs gewesen, als Team von der GVZ, wären dann am Gelähmten vorbeigelaufen, hätten vielleicht eine Evangelisation vorgehabt, hätten vermutlich dann gesagt, lasst mal, wir beten jetzt noch für den Gelähmten draußen, das ist auch ein armer Kerl, dann legen wir los, oder? Ich weiss nicht, wie Mengen an dem Gelähmten vorbeigelaufen wären und gesagt haben, hey, jetzt ist es, stand auf. Im Namen Jesus. Wenn wir erzählen vom Reich von Gott, wir verkünden das Evangelium. Und ich merke etwas, was ganz wichtig wäre für uns da, miteinander, dass wir solche Geschichten hören, die heute passieren. Dass wir die Geschichten einander erzählen. Jeder, der die Hand oben gehalten hat und gesagt hat, ich habe ein Wunder erlebt, ich bitte dich, erzähl das Wunder in der nächsten Woche zwei Freunden. Erzähl das Wunder in der Woche. Egal wie lange das her ist, das spielt keine Rolle, aber erzähl es. Weil das ist eine Ermutigung. Die grösste Ermutigung. Wir haben jetzt einen Gottesdienst, wir sagen, das ist der Zeugnisgottesdienst, 26. November, fest Einträge in die Agenda. Da kannst du deine Erlebnisse mit Gott bringen. Da kannst du andere Menschen ermutigen. Da kannst du dich ermutigen lassen durch Geschichten von anderen. Das ist so ein grosser Stellenwert. Im Hebräerbrief Kapitel 12 steht, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Und wir können auch hier das Wort Auftrag ersetzen. Wir haben eine grosse Wolke von Zeugen, die uns zeigen, es ist möglich, unseren Auftrag wahrzunehmen. Zeig um uns, was sind möglich. Behalte es nicht für dich, erzähl es. Und denk nicht, es ist zu wenig. Und der dritte Punkt ist einfach, bis mutig. Bis mutig. Bett für andere Menschen. Nicht nur für Gläubige, auch für nichtgläubige Leute. Wir haben da vorne mal eine Geschichte gehört von Benni, hat er erzählt, wie er einfach eines Tages den Eindruck hatte, ich muss jetzt beim Nachbarn klopfen, der ist schwer krank und hat an die Tür geklopft. Der macht auf, ja, was willst du, ich will für dich beten. Bravo Benni. Versteht ihr? Das ist es. Haben wir den Mut? Haben wir den Mut, das zu machen? Und der vierte Punkt, lass dich nicht entmutigen. Glauben ist etwas gesehen, was im Moment auch noch nicht da ist. Manchmal beten wir für etwas und es passiert, denken wir im Moment nicht. Und Gott fängt an wirken. Gott setzt einen Prozess in Gang. Einen Heilungsprozess, einen Wiederherstellungsprozess. Vielleicht ist Krankheit nicht im ersten Moment das, was Gott will machen, aber es passiert etwas, oder? Hebräer 11, Vers 1, was ist denn Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit der unsichtbaren Dinge. Und wir können uns fragen, was passiert mit unserem Glauben, wenn nicht unmittelbar etwas passiert, oder? Das, was wir gehofft haben, für das, was wir gebetet haben. Schau, es gibt ganz viele Biografien von Menschen, die wir hören und denkst, hey, wenn man das schaut, die haben so viel erlebt, die haben Zeichen und Wunder erlebt, das sind Menschen reihenweise gesund geworden, und wenn du aber dir Mühe nimmst, die Biografie wirklich zu lesen, dann siehst du, bei den meisten Fällen war am Anfang eine Zeit gewesen, wo sie gebetet und gefleht haben und es ist nicht viel passiert. Es hat einfach mal den Moment gebraucht von der Hingabe, von der Überzeugung, von dem Glauben an den Gott, der Wunder tut. Und auf diesen Knien von diesen Menschen, versteht ihr, ist das angewachsen, ist die Autorität gekommen und die haben noch nicht ganz vieles erlebt. Und sie haben nicht aufgegeben. Sie haben geglaubt, dass es mehr gibt und sie haben nicht aufgehört. Und ich habe einen Wunsch für uns als Kirche. Lass uns anfangen, mehr ganz konkret für Wunder zu beten. Ohne Hemmungen, dass es nicht könnte passieren. Beten wir für Wunder. Hören wir nicht auf, wenn eine Zeit lang nichts passiert. Oder fast nichts. Oder wenig passiert in unseren Augen. Und ich will, dass du dir jetzt einfach einen Moment Zeit nimmst. Heute Morgen im Bett teilen und ich über das Predigtthema miteinander. Und teilen sagt, wo brauchst du ein Wunder? Und ich habe gesagt, ja, wo brauchst du ein Wunder? Und wir haben miteinander über das geredet. Und die Frage gebe ich jetzt dir. Wo brauchst du ein Wunder in deinem Leben? Wo sagst du, das wäre cool, wenn Gott da übernatürlich etwas machen würde in meinem Leben? Dass du dir das jetzt einfach überlegst, was ist der Punkt? Du kannst deine Augen einen Moment schliessen, einfach überlegen, was ist der Punkt, wenn ich sage, da würde ich ein Wunder brauchen. Da will ich, dass Gott eingreifen tut. Das Übernatürliche sichtbar wird in meinem Leben. Wenn du den Punkt hast, dann will ich dich ermutigen, fang jetzt selber an, intensiv und ausdauernd für das Wunder in deinem Leben beten. Fang an, intensiv für das Wunder in deinem Leben beten. Und suche andere Personen, die auch beten. Wenn dir niemand in den Sinn kommt, schau rechts, schau links. Da hat es Leute, die ich denke, die bereit sind. Werden wir eine Kirche, die einen starken Glauben hat, dass Gott Zeichen und Wunder tut. Das fängt nicht an, damit, dass wir irgendwann mal einen Knall hören und sagen, jetzt hat Gott etwas ausgegossen. Das fängt damit an, dass wir uns entscheiden, für Zeichen und Wunder zu beten. Ausdauernd. Und unser Glauben wird wachsen, darin bin ich überzeugt. Wir beten miteinander. Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Jesus, danke, dass wir in deinem Reich dürfen sein, dass wir deine Werke dürfen weiterführen. Ich danke dir, dass wir durch den Heiligen Geist die gleiche Autorität und Kraft von Gott in unserem Leben haben, durch die du auch gewirkt hast, Jesus. Aber wenn wir uns das nicht so vorstellen können. Aber wenn wir nicht so Sätze über unserem Leben können aussprechen können und erhalten sie alle. Aber wir möchten den Glauben haben. Erstmal möchten wir dir nochmal zusprechen. Wir glauben an die heilende Kraft von dir. Wir glauben an das Übernatürliche. Dass du das kannst machen. Dass du das kannst bewegen. Wir werden wie die Frau sein, die einfach immer wieder ruft und weiter ruft und weiter ruft. Nicht aufgeben. Ich sage, Jesus, was langt das Krümel? Bitte, 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 bitte. Jesus, du siehst die Wunder, die wir jetzt im Kopf haben oder die übernatürlichen Sachen, die wir uns wünschen in unserem Leben, dein Eingreifen wünschen. Und wir heben dir das an, Jesus, und wir bitten dich, dass du kommst und bestätigen tust, dass dein Reich bestätigt wird durch solche Zeichen und Wunder unter uns auch. Dass so etwas aufbrechen darf in unseren Herzen. Und dass seine Kraft fließen darf in unserer Church, im Leben der Menschen in unserer Kirche. Und wir ehren dich jetzt schon, Jesus. Was auch immer du machst mit unserer Sehnsucht, mit unserem Glauben, wir ehren dich, dass du dein Reich baust. Wir ehren dich, dass du dein Reich verleiten wirst. Und wir sagen dir Danke, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Amen.